Ah, man hört mich schon, sehr schön, dass mit der Technik auch schon mal was funktioniert. Das ist ja toll. Freue mich, dass ich nochmal hier stehe. Danke für dein Gebet, Thomas. Und ihr wisst, das ist für mich immer ein Anliegen, dass ihr während der Predigt für mich betet, dass wirklich das rüberkommt, was Gott gesagt haben möchte. Das ist mir einfach immer wieder wichtig. So, ja. Bevor ich ins Thema komme, eben noch eine kleine Vorbemerkung. Ich persönlich empfinde es immer schwierig, in der eigenen Gemeinde zu predigen. Denn wir kennen uns alle so gut, unsere Eigenarten und Schwächen. Aber hier vorne zu stehen bedeutet einfach nicht besser zu sein und all die Probleme, über die man spricht, bereits überwunden zu haben. Oder auch nur das anzunehmen, dass man sie überwunden hat, sollte wenigstens nicht so sein. Sondern es sollte heißen, dass man sich vom Geist Gottes das abringt, was für die Gemeinde wichtig ist oder zumindest hilfreich ist. Und dann kann das für die Gemeinde auch schon mal ein bisschen unangenehm werden, vielleicht auch schon mal ein bisschen trocken oder auch belehrend. Es gibt zwei Verantwortungen. Natürlich gibt es eine Verantwortung für den Prediger, im Moment jetzt für mich, das zu sagen, was wichtig ist, in einem Stil und in einer Vortragsweise, die ihr annehmen könnt. Aber es gibt auch eine Verantwortung für euch, nämlich über die menschlichen Unzulänglichkeiten des Predigers hinaus, das herauszuhören, was Gott sagen möchte. Und darüber nachzudenken, darüber zu reden und es ins eigene Leben einzubauen. Gut. Jetzt zum Thema. Ihr seht es schon, es geht um Gärten der Bibel. Wundert euch sicher, was das jetzt für ein Thema ist. Aber Spannung ist ja auch so ein bisschen ein Stilmittel, womit die Aufmerksamkeit etwas erhöht wird. Also ich bin Gärtnerssohn. Karl Otto kennt noch die Gärtnerei in Hahn, wo ich aufgewachsen bin. Mutter hatte ein Blumengeschäft, Vater hatte Landschaftsgärtnerei, mein Bruder hatte immer noch. Meine Mutter war Gärtnerin mit Leib und Seele. Und meine Frau und ich lachen heute noch darüber, wenn wir daran denken, wie sie mit uns durch den Garten ging und das Unkraut ausriss, so ein bisschen mit einem vorwurfsvollen Blick. Als sie das dann sich nicht mehr bücken konnte, hat sie an ihren Stock so ein Stecheisen gemacht und hat dann damit so das Unkraut rausgemacht. Und wie das dann gar nicht mehr konnte, dann ging sie mit mir durch, hat mir dann alles gezeigt, was raus musste. Ich bin auch gerne noch, bin heute auch immer noch gerne im Garten, der ist mir auch heute noch wichtig, arbeite da gerne, auch wenn der Rücken dann oft zwickt. Ich möchte mit euch heute durch ein paar Gärten der Bibel gehen und uns ein paar Dinge anschauen. Ich habe da einen Gedanken bei, aber zuerst überlegen wir uns mal, was verbinden wir denn mit einem Garten? Also einmal, der Garten ist unser Raum. Wir legen den Garten an, wir bepflanzen ihn, wir gestalten ihn so, wie wir das wünschen, nach unseren Vorstellungen. Der Garten soll nachher so sein, wie wir das haben möchten. Der Garten ist auch ein geschützter Raum, denn wir passen auf, dass da nichts drin passiert. Wir halten die Tiere raus, ganz unangenehm ist immer die Hundekacke auf der Wiese. Wir passen darauf, dass keine Wühlmäuse reinkommen oder Menschen, die irgendwas kaputt machen. Und deswegen schützen wir den Garten mit einem Zaun oder vielleicht mit einer Mauer. Auf jeden Fall, es soll nichts Böses reinkommen. Der Garten ist auch ein gepflegter Raum. Wir reißen das Unkraut raus, wir jäten und wir ziehen heraus, wir entfernen, was stören kann. Aber wenn wir den Garten überhaupt nicht pflegen, wächst trotzdem etwas. Sogar ganz viel. Und man muss sich noch nicht mal darum kümmern. Aber wächst dann das, was wir haben wollen? Also die Frage, was möchtest du wachsen lassen? Manche Unkräuter sind ganz schön anzusehen, aber vielleicht schlecht für den Garten, verbreiten sich ganz unkontrolliert, ersticken anderes und sind dann letztendlich gar nicht gut. Raum zur Entspannung, auch für entspannende Beschäftigung, Entschleunigung. Wenn ich im Garten arbeite, dann ist mir die Zeit eigentlich relativ egal. Und die Arbeit im Garten ist sinnvoll. Ich schaffe etwas. Ich kann nachher sehen, was ich gemacht habe. Das ist schön und das ist wohltuend. Und letztendlich, Garten ist ein Raum zum Wohlfühlen. Wir genießen die Geborgenheit unseres Gartens, wir genießen den Einklang mit der Natur. Schauen wir uns mal ein paar Gärten in der Bibel an. Der erste Garten ist auch der erste Garten, denn wir kommen jetzt zum Garten Eden. Wenn wir mal in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott dieses Chaos auf der Erde ordnet. Ihr kennt ja den Begriff Tohu Wabohu, Wüst und Leer. Das ist genau die Bezeichnung, der Begriff, mit dem die Erde ganz am Anfang bezeichnet wurde. Wüst und Leer, Chaos, alles durcheinander, alles durcheinander. Und Gott geht da hinein und er ordnet die Dinge. Er ordnet Himmel und Erde, trennt das voneinander. Er trennt hell und dunkel. Es gibt Phasen des Lichts, es gibt Phasen, wo es hell ist. Er trennt Wasser und Land, sodass die Meere entstehen und das Land frei wird. Gott schafft ein Umfeld, in dem Leben überhaupt erst einmal möglich wird. Und dann schafft er die Pflanzen und die Sträucher und die Land- und die Wasserlebewesen. Und zum Schluss schafft Gott die Menschen als Mann und als Frau. Ja, und dann, und das wird oft übersehen, dann legt Gott einen Garten an. Erst nachdem die Schöpfung fertig ist, legt Gott einen Garten an und setzt den Menschen in diesen Garten, den Garten Eden. Eden heißt übersetzt Wonne. Und dieser Garten wird in 1. Mose 2 genau beschrieben. Und dort war alles noch in dem Zustand, wie Gott es haben wollte, wo Gott gesagt hatte, es ist gut und es ist sehr gut. Und genau in diesen perfekten Garten, in diese perfekte Umwelt, setzt Gott den Menschen herein. Und bei diesem Garten hat Gott sich ganz besondere Mühe gegeben. Er lässt besondere Bäume wachsen. Besonders schön. In einer ganz besonderen Ordnung auch, in einer Symmetrie, dem Baum des Lebens in die Mitte. Gottes Schöpfung ist schön und Gott hat uns ein Empfinden für Schönheit geschenkt. Wir haben Freude an Schönheit und die Menschen hatten Freude an der Schönheit dieses Gartens. Die Früchte der Bäume waren schmackhaft, lecker, gut für den Geschmackssinn. Der Mensch hat sich nicht nur den Bauch vollgehauen, sondern er hatte wirklich Geschmack. Er konnte das genießen. Gott hat dem Menschen Freude an Geschmack geschenkt. Und der Mensch hatte im Garten eine sinnvolle Beschäftigung, nämlich diesen Garten zu bebauen und ihn zu bewahren. Wir haben ja eben gesehen, was uns mit dem Garten verbindet. Das ist eine Aufgabe. Wer einen Garten hat und darin arbeitet, weiß, dass das Aufgabe ist, dass es Spaß macht. Und Gott gibt dem Menschen auch noch eine kreative Aufgabe, nämlich allen Tieren im Garten Namen zu geben. Das heißt, Sprache zu entwickeln, Sprache weiterzuentwickeln. Ich kann ja nicht sagen, guck mal, sieht aus wie ein Pferd, nennen wir es doch Pferd, ja? Sondern da muss man sich Gedanken machen, wie nennen wir ein solches Tier, ein solches Wesen? Und alles in allem gibt Gott dem Menschen in diesem Garten Eden einen Lebenssinn. Und dann gibt Gott dem Menschen im Garten Regeln. Warum hat der Mensch, gibt Gott dem Menschen Regeln? Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Aber der freie Wille ist vollkommen sinnlos, wenn ich keine Handlungsalternativen habe. Eine Auswahl aus zu einem ist keine Auswahl. Gott gibt dem Menschen Regeln und sagt, du sollst das nicht tun. Und damit wird der freie Wille des Menschen überhaupt erstmal ja möglich zur Ausführung kommen. Ohne eine solche Möglichkeit ist ein freier Wille nichts wert. Freiheit braucht auch Handlungsalternativen. Ohne Wahlmöglichkeiten gibt es eigentlich keine Freiheit. Und so schenkt Gott dem Menschen in dem Garten Freude an geordnetem Leben. Gott sorgt sich um den Menschen im Garten. Er hat den Menschen zu zweit geschaffen, in einer innigstmöglichen Verbundenheit, auch in der Sexualität. Gott hat also die Fähigkeit zu lieben in uns hineingelegt. Und Gott selber liebt den Menschen auch. Und so hat der Mensch in diesem Garten die Freude an Liebe und am Geliebtwerden. Und vor allem, und da werde ich ein bisschen neidisch, Gott selbst ist in dem Garten. Gott spaziert durch den Garten, hat Kontakt mit den Menschen. Gottes Ziel in der ganzen Aktion, in der ganzen Schöpfung ist, Gemeinschaft zu haben. Gott wünschte sich so sehr ein Gegenüber, das ihm entsprach. Und das ist der Grund, warum er den Menschen geschaffen hat. Und der Mensch braucht ein Umfeld, deswegen die ganze Schöpfung, die ganze Mühe, deswegen, weil Gott so Sehnsucht danach hat, ein Gegenüber zu haben. Gott liebt den Menschen und er freut sich, wenn diese Liebe erwidert wird. Außerhalb des Gartens sieht es anders aus. Das ist zwar auch Schöpfung und war am Anfang auch gut, aber diese Schöpfung war auch sich selbst überlassen. Und das müssen Adam und Eva feststellen, als sie den Garten dann verlassen mussten und der Erdboden wegen ihrer Schuld verflucht wird. Da besteht das Leben plötzlich aus Mühsal, aus Anstrengung und Schmerz. Als erstes nach dem Rauswurf aus dem Garten sehen wir, dass die Sünde sich Bahn bricht. Ein Mord passiert, sogar ein Brudermord. Wir sehen, außerhalb des Gartens gibt es plötzlich Schmerz, Tod und Leid. Und da sehen wir, dass Gott diesen Garten Eden geschaffen hat, weil er uns wollte, weil er das Bestmögliche für den Menschen wollte, weil er für ihn sorgen möchte und weil er den Menschen gerne in seiner Mitte haben möchte. Das zeigt uns der Blick auf den Garten Eden. Das ist nun ein ganz anderer Garten und der existierte auch nicht in Wirklichkeit, sondern nur in Gedanken, sozusagen ein virtueller Garten. Und wir finden diesen Garten in einem sehr speziellen Buch in der Bibel, dem Lied der Lieder oder auch dem Hohenlied Salomons. Dieses Hohelied ist reine Dichtung und es geht in diesem Garten um Liebe. Es beschreibt sehr emotional und ausdrucksstark die Liebe zwischen einem Königssohn und einem Hirtenmädchen, das die Braut des Königssohns wird. Sprachlich ist das Hohelied ganz weit entfernt von unserem heutigen Sprachgebrauch. Eine Braut von heute wäre sicher nicht begeistert, wenn sie so angesprochen und gelobt würde wie im Hohelied. Deine Haare sind wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme herauskommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Oder deine Augen sind wie die Teiche in Heschbon am Tor der erfolgreichen Stadt. Deine Nase wie der Libanonturm, der nach Damaskus hinschaut. Sehr poetisch, aber welche Braut oder junge Frau möchte heute schon mit Ziegen oder Schafen oder einem Turm verglichen oder auf ihren Zahnstatus angesprochen werden? Meine Frau hat ja von mir schon so manchen Spruch gedrückt bekommen, aber das habe ich mich bei ihr noch nicht getraut. Aber die Bräute von damals fielen bei solchen sentimentalen Schwärmereien anscheinend regelrecht in Ohnmacht. Aber auch in diesem Buch gibt es einen Garten, den finden wir, und einen geschützten Bereich. Und in diesem Garten finden sich die Liebenden und geben sich einander hin. Wer denkt, dass Gott und die Bibel in Bezug auf Sexualität prüde ist, wird eines Besseren belehrt. Und deswegen durfte das Hohelied im Judentum auch erst ab einem bestimmten Alter gelesen werden. Wenn wir dieses Buch so lesen, dann erscheint uns das alles erstmal unheimlich zart und sanft. Aber in Kapitel 8 kommt plötzlich ein ganz anderer Ton da rein. Da spricht die Braut von einer Liebe und Leidenschaft, die stark ist wie der Tod. Ihr habt sicher schon mal Filme gesehen, wo der tapfere Held sich furchtlos für seine Geliebte in die Gefahr begibt. in Todesgefahr, um ihre Liebe zu retten. Und genau darum geht es hier auch. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring um deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können sie nicht auslöschen, Ströme sie nicht überfluten. Das sind unglaublich starke Worte. So kann eine wirklich starke, bewegende Liebe sein. Und so eine Liebe kann unglaubliche Kräfte freisetzen bis zur Selbsthingabe. Und ich glaube, dieses Buch steht in der Bibel, weil Gott hier genau so etwas ankündigen möchte. Ursprünglich hat man in diesem Buch die Beziehung Gottes zu dem Volk Israel gesehen. Aber wir wissen, Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte, lesen wir in 2. Korinther 5. Und deswegen können wir dieses Bild auf alle ausdehnen, die an Gott glauben, an Jesus Christus glauben. Und dieses Angebot steht allen Menschen offen. Das Angebot Gottes steht allen offen, die es annehmen. Und diese Menschen gehören dann zur Kirche oder zur Gemeinde. Und diese Gemeinde nennt Jesus Christus seine Braut. Und diese Gemeinde oder diese Kirche, die ist in diesem Buch das unbedeutende, einfache Hirtenmädchen, das von dem Königssohn Jesus Christus so unfassbar geliebt wird. Dieser Garten im Hohen Lied wurde von Gott als Poesie in die Gedanken Salomos hineingelegt, um den Menschen zu zeigen, dass die Liebe Gottes, nämlich des Königssohns, vor nichts zurückschreckt. Er liebte das einfache Hirtenmädchen, machte es zu seiner Braut und lässt sich dabei vor nichts aufhalten. Ja, und das führt uns direkt in den nächsten Garten. Dieser Garten ist in Jerusalem, liegt hinter dem Bach Kidron. Ich glaube, wir können uns eher einen Olivenhain vorstellen. Und dieser Ort heißt Gethsemane. Dahin geht Jesus mit seinen Jüngern, nachdem sie das Passa gegessen hatten. Sie waren wohl öfters dort, finden wir. War wohl ein sehr angenehmer, lauschiger Ort. Und die Jünger hatten wohl so gedacht, ja, nach so einem Essen ist das ein schöner Tagesabschluss. Ist im Orient auch zu der Zeit schon angenehm warm, so unter Bäumen, so ein richtig schönes Abhängen da, sich unterhalten, mit Jesus reden. Und da kann man immer viel lernen, das wird echt spannend. Aber es läuft ganz anders. Denn das, was im Hohen Lied da prophetisch angekündigt wurde, wird hier plötzlich Wirklichkeit. Denn in diesem Garten wird die Liebe des Sohnes Gottes auf die Probe gestellt. Jesus weiß ja, was passiert. Und wir merken, er hat Angst davor. Er bespricht das, was kommt mit seinem Vater im Himmel. Muss das wirklich sein? Geht es denn nicht anders? Muss ich wirklich sterben? Muss ich mich von meinen eigenen Geschöpfen ermorden lassen? Und vor allen Dingen, muss ich diese furchtbare Schuld der ganzen Welt auf mich nehmen? Gibt es nicht einen anderen Weg? Aber es gibt keinen Plan B zu unserer Erlösung, nur den Weg durch den Tod hindurch. Und wir sehen, wie viel Not Jesus hier hat. Der Angstschweiß fließt wie große Blutstropfen. Und es muss extra ein Engel vom Himmel kommen, der ihm in dieser Situation die Kraft gibt, das durchzustehen. Und hier an dieser Stelle prallt die unfassbare Liebe Jesu mit der unsagbaren Angst auf das Kommende aufeinander. Und die Frage ist, wie wird sich jetzt Jesus hier entscheiden? Ist seine Liebe stärker als die Angst vor dem Tod? Wie ist das mit der Liebe, die große Wassermassen nicht auslöschen können? Was passiert jetzt hier? Dreimal betet Jesus zu seinem Vater und dreimal bittet er die Jünger, die er mitgenommen hat, um ihre Unterstützung. Dreimal kommt er zurück und findet sie schlafend. Seine engsten Freunde konnten in diesem Kampf nicht unterstützen. Und doch ist in diesem Gespräch mit dem Vater die Entscheidung gefallen. Jesus versteckt sich nicht und er setzt auch seine göttliche Kraft nicht zu seiner Rettung ein. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wir haben das eben gehört, ne, als die Soldaten kamen, um ihn zu fangen. Und er sagt nur, ich bin's, da fielen alle um. Da hätte er gehen können. Wäre kein Problem gewesen. Aber das wollte er nicht. Die Entscheidung ist gefallen. Er geht ganz freiwillig seiner Gefangennahme entgegen und er weiß, dass ihn der Tod erwartet. Und in diesem, dem dritten Garten, bestätigt Jesus die letzte, die größte Liebesentscheidung für uns. Und wir sehen, hier ist die Liebe so stark, dass auch der Tod daran nichts ändern kann. So, das waren jetzt drei Gärten, die in der Bibel wirklich auch so beschrieben werden. Zwei Gärten, die physikalisch existieren. Ich glaube auch, dass der Garten Eden wirklich existiert oder existiert hat. Und der eine Garten ist Prosa, Poesie. Der letzte Garten, über den ich reden möchte, das ist eher ein Bild. Dieser Garten ist ein Vergleich. Denn es geht um mein Herz. Sozusagen um den Garten meines Herzens. Und da gibt es Parallelen zum Garten Eden. Denn auch mein Herz ist von Gott geschaffen. Und auch mein Herz und was in meinem Herzen passiert, ist so wie der Garten Eden, was im Garten Eden gepflanzt wurde, so ist das, was in meinem Herzen passiert, in meine Verantwortung gestellt. Im Garten unseres Herzens dürfen wir selber bearbeiten und gestalten. Und der Garten unseres Herzens sollte ebenfalls oder kann ebenfalls ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Das heißt, wir müssen gar nicht weit weggehen. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, in einen Tempel, ein Gotteshaus, einen besonderen Ort, keine Wallfahrten machen, sondern wir können Gott in unserem Herzen begegnen. Unser Herz ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und diesen Garten können wir pflegen oder verwildern lassen. Wir können ihn so gestalten, dass wir uns wohlfühlen und dass er eine Wohnung für den Heiligen Geist ist, aber wir können auch einsam und unglücklich in dem Garten unseres Herzens werden. Wir müssen Vorkehrungen treffen, dass nichts Zerstörerisches hereinkommt. Wir müssen einen Schutzzaun um unseren Garten bauen. Das ist ja ein Garten in meinen Gedanken. Also müssen wir auf unsere Gedanken achten und uns die Frage stellen, was ist mir in meinem Leben wichtig? Wo liegen meine Prioritäten? Und die Frage ist, was sind gute Prioritäten? Wir können auf jede unserer Fragen eine Antwort in der Bibel finden. Und auch hier finden wir diese Antwort. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen rechtschaffend, ehrbar und gerecht gilt. Was rein, liebenswert und ansprechend ist auf alles, was Tugend heißt und was Lob verdient. Das sind Gedanken, die in unserem Herzen, ja, die unser Herzen bewohnbar machen, die unserem Herzen eine Ecke machen, in der wir uns wohlfühlen können, wo nichts kaputt geht, wo nichts Böses hineinkommt. Das sind gute Prioritäten, das sind gute Gedanken, mit denen wir unser Herz füllen können. Die nächste Frage, womit beschäftige ich mich? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist überhaupt nicht egal, womit ich mich beschäftige und was ich so lese oder was ich im Film, Fernsehen oder Theater sehe. Ist mir jetzt vor kurzem selber passiert. Ich hatte abends einen Film gesehen, der war nicht gut, hat mich auch trotzdem fasziniert. Und ich habe die ganze Nacht unruhig gelegen. Der hat mich innerlich so aufgewühlt, der hat mich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Und ich habe die ganze Zeit wirklich meinen inneren Frieden suchen müssen, um diesen Gedanken, um das, was, womit ich mich da innerlich beschäftigt habe, um das wieder aus meinem Herzensgarten herauszubekommen. Was lassen wir in unser Herz hinein? Das ist eine schwere Frage. Und darauf hat die Bibel auch eine Antwort. Und sie sagt, schau auf Jesus. Denn er hat uns gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Also das Beschäftigen, das Anschauen von Jesus, das ist etwas, was unserem Herzen gut tut, was diesen Garten schön macht, was ihn lebenswert macht, was uns Freude macht, in diesen Garten hineinzukommen. Wenn wir uns mit Gott, mit seinem Wort und seinen Dingen beschäftigen, wenn wir auf das Leben Jesu schauen, wie liebevoll er mit Menschen und auch mit mir umgegangen ist, dann gibt das einen guten Input für mein Herz. Da gibt es eine ganz schwere Frage. Was lasse ich in meinem Herzen wachsen? Ja, die Frage ist noch gar nicht so schwer. Was lasse ich in meinem Herzen wachsen? Was pflanze ich da hinein? Was nehme ich, um es in mein Herz einzupflanzen? Was soll mich erfreuen? Es soll blühen, es soll schön aussehen, es soll vielleicht auch gut schmecken. Und wir haben eine große Freiheit darin, zu überlegen, was wir in unserem Herz hineinpflanzen. Ich möchte euch aber empfehlen, die richtigen Pflanzen oder das richtige Saatgut direkt beim richtigen Gärtner, nämlich den Heiligen Geist, zu kaufen. Und dann werden wir sehen, denn die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte und Treue. Das sind schöne Dinge, die in unserem Herzen wachsen können. Die machen uns Freude, die machen unser Herz bewohnbar, die machen es zu einem angenehmen Garten, die machen es zu einer angenehmen Begegnungsstätte mit unserem Gott und Vater. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wir wachsen, Moment, muss eben meine Zunge entknoten. Wenn wir darüber nachdenken, was wir in unserem Garten wachsen lassen wollen, müssen wir auch darüber nachdenken, was wollen wir denn nicht wachsen lassen? Und ich fürchte, das macht uns oft die meisten Probleme. Eben schon mal gesagt, wenn wir uns im Garten gar nicht kümmern, wächst trotzdem viel. Ja, nicht wahr? Klar, Wildblumen haben auch ihre Schönheit, aber dann habe ich mir den Garten schön angelegt und wenn ich nicht aufpasse, ist alles überwuchert und man sieht nichts mehr von dem, was ich mir schön angelegt habe. Und von dem, was in mein Herz hineinkommt, was ich da nicht wachsen lassen will, da denke ich gar nicht mal so sehr, natürlich auch, aber gar nicht mal so sehr an konkrete Sünden, sondern auch an andere Dinge, an anderes Unkraut, das wuchern kann. Wie Sorgen, Unrast, Egoismus, Hastigkeit. Das sind Dinge, die wir in unserem Leben, die unser Leben wirklich, unseren Herzensgarten überwuchern können. Erstmal gar nicht schlecht, aber trotzdem überwuchern sie das andere, was wir gerne haben wollen. Und es gibt noch eine größere Gefahr, denn bei Gärtnern gibt es den Spruch, Karl, ne? Was Unkraut ist, liegt im Auge des Betrachters. Es gibt also Unkräuter, die toll und schön sind und die wir vielleicht gar nicht ausreißen. Aber die Folge ist das hier, was ihr auf dem Bild seht. Manche Unkräuter können sogar richtig gefährlich sein. Und manche Pflanzen, ich muss mal eben... So, und ist es nicht so, dass wir im Garten unseres Herzens manchmal Pflanzen dulden, obwohl wir genau wissen, dass sie eigentlich rausgerissen werden müssen, weil sie schädlich, weil sie nicht vielleicht sogar gefährlich sind. Ein ganz unangenehmes Unkraut wird übermannshoch und das Interessante ist, dass diese Herkulesstaude einmal als Zierpflanze in Europa eingeführt wurde, denn sie sieht toll aus. Aber diese Zierpflanze hat sich in ganz Europa so ausgebreitet, dass man heute nicht mehr weiß, wie man darüber Herr werden soll. Die verbreitet sich so stark, sowohl über Luft als auch am Wasser, Und wenn man sie nicht richtig bekämpft und ausmacht, dann verbreitet sie sich trotzdem weiter. Und außerdem ist die richtig gefährlich. Ich habe mal Verbrennungen gesehen, die von einer Herkulesstaude herkommen. Das ist äußerst schmerzhaft und sehr, sehr unangenehm. Die wir in unserem Garten sozusagen dulden oder vielleicht sogar lieben, können zu einem echten Lebensproblem werden. Wenn wir Verhaltensweisen, schlechte Verhaltensweisen sozusagen kultivieren, es gibt manche Gifte, die sind so süß, dass man nicht mehr davon lassen kann. Und wir kennen, dass es gibt, man kann ganz schnell in verschiedene Süchte hineinrutschen, in Verhaltensweisen, ich will gar nicht von Sucht sprechen, in Verhaltensweisen, die sich dann verfestigen und die man fast nicht mehr aus dem Leben rausbekommt. Es gibt fast nichts Schwereres, als bewusst Verhaltensweisen ändern zu wollen. Ihr wisst alle, wir sind ja kurz am Jahresende, vor Jahresende, und Silvester kommen die guten Vorsätze ab morgen, ja, das funktioniert nicht. Verhaltensweisen zu ändern ist ein hartes Training. Und wenn ich solche Dinge in mein Leben hineinlasse, sie kultiviere und sie nicht rechtzeitig aus meinem Herzen herausreiße, können sie zu einem echten Lebensproblem werden und können mein Leben unangenehm beeinflussen. Was machen wir damit? Es gibt einen Gärtnertipp, den finden wir in Philipper 2. Da steht in unserer Übersetzung, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist ein Vers, der vielen Angst macht, denn wie soll ich mein eigenes Heil bewirken? Aber hier geht es nicht um Heil, sondern um Heiligung. Und das Wort, was bewirkt heißt, wird im Griechischen verwendet zum Kultivieren von Gärten. Also genau, den Garten pflegen, das rausreißen, was schadet, das pflegen, was gut ist. Also arbeitet an eurer Heiligung mit Furcht und Zittern. Kultivieren, wie der Gärtner, gucken, was schadet, raus damit. Das müssen wir tun, wenn unser Herz wirklich etwas ist, wo wir unserem Gott in Freuden begegnen können. Kultivieren bedeutet nämlich, Bedingungen zum Wachstum schaffen und erhalten. Das ist das Wichtige dabei. Aber das kostet Kraft, das kostet Willen, das kostet Energie und manches schaffe ich auch nicht alleine. Manchmal brauche ich dazu Hilfe, brauche jemand, der mir mal den Spiegel vorhält, mir sagt, hör mal, du verhältst dich so und so. Und wenn jemand das in Liebe tut und ich merke, der will mir helfen, dann ist das ein ganz toller Dienst, den wir untereinander tun können. Wir als Brüder und Schwestern, wir können uns, wenn wir das liebevoll tun, gegenseitig bei der Pflege unseres Herzensgartens helfen. Vielleicht brauche ich auch einen Seelsorger, einen, mit dem ich mal offen über meine Probleme sprechen kann, wo ich wirklich mal dieses Unkraut hinhalten kann, sage, guck mal, das ist mein Lebensproblem. Ich brauche jemanden, der mir dann, der das auch offenlegt vielleicht und mir einen Tipp gibt, wie ich damit umgehen kann. Und mich dabei auch begleitet. Vielleicht brauche ich auch professionelle Hilfe. Und schwierig ist das bei Prägungen, die wir aus unserer Kindheit mitbekommen haben, aber auch bei Suchtproblemen. Wisst ihr, die große Gefahr bei solchen Dingen ist, Willensschwäche führt mich in das Problem hinein. Aber Willensstärke kann mich aus dem Problem nicht wieder rausbringen. Ich brauche dazu Hilfe. Und wenn wir nichts tun, dann wird aus unserem Herzensgarten eine Wüste. Und genauso sieht dann auch unsere Gottesbeziehung aus. Und darunter leidet unser Leben. Ja. Jetzt haben wir drei Gärten gesehen. In Gott uns zeigt, wie sehr er uns liebt. Und einen vierten Garten, unseren Herzensgarten, der uns die Möglichkeit gibt, diesem liebevollen Gott zu begegnen und seine Liebe erfahren zu können, wenn wir unseren Herzensgarten für diese Begegnung freihalten, reservieren, bearbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt. Hier geht es nicht um irgendeine Gesetzlichkeit. Hier geht es nicht um das Heil in Christus. Hier geht es nicht um du musst, du musst, du musst. Sondern es geht um du darfst. Du gewinnst dadurch. Dein Leben wird besser dadurch. Es geht um Freude im Glauben. Es geht in Glück. Ja. Und ich wünsche euch von euch den Willen und den Segen Gottes dazu, diesen Garten eures Herzens selbst zu bebauen und zu bewahren. Ein gesunder Herzensgarten hilft uns, Gottes Nähe zu erleben. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich wünsche euch, dass ihr das echt erleben könnt. Amen.